Und in dieser Sendung schauen wir auf die Tugend der Hoffnung. Und das machen wir nicht abstrakt und allgemein, sondern ganz konkret an dem Beispiel einer Heiligen, nämlich der heiligen Edith Stein. Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es geht also im Katechismus heute um die Hoffnung, von der der Katechismus in seinem Kompendium im Punkt 387 sagt, dass sie jene göttliche Tugend ist, durch die wir das ewige Leben als unser Glück von Gott ersehnen und erwarten, indem wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Und das tun wir, sagt der Katechismus, damit wir das ewige Leben verdienen und bis zum Ende des irdischen Lebens ausharren. Und wer könnte besser für diese Hoffnung, für diese Tugend stehen als die heilige Edith Stein? Im FE Medienverlag hat der Autor, Jurist und Theologe Dr. Markus Bühning, unter anderem ein Buch über die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen geschrieben. Die Inhalte des christlichen Glaubens, die Lehre der Kirche anhand der Biografien von Heiligen und Seligen zu erklären, das tut Markus Bühning mit großem Erfolg. Ermunterung zur Heiligkeit heißt sein Buch, wo es um die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen geht. Und da ist der Tugend der Hoffnung die heilige Edith Stein gewidmet. Und dazu hören wir heute und morgen Markus Bühning mit der Betrachtung des Lebens der heiligen Edith Stein. Die Tugend der Hoffnung, Markus Bühning.
Die Hoffnung und die heilige Edith Stein. In einer hoffnungslosen Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und der darauf folgenden nationalsozialistischen Gewaltherrschaft trat in Deutschland das Leben der heiligen Edith Stein wie ein heller Lichtstrahl hervor. Edith, als gebürtige Jüdin, tief geprägt von der Hoffnung des Volkes Israel, fand durch jahrelanges Ringen endlich die Erfüllung ihrer Hoffnung in Jesus Christus. Mit ihrer Kreuzeswissenschaft und ihrem Martyrium in Auschwitz bezeugte sie, wie sehr sie hoffte. Trotz Kreuz, Leid und tiefer Not gab sie nie die Hoffnung auf das unverlierbare Heil, so wie der erste Kanon, der leider so selten gebetet wird in unseren Messfeiern, auf. Bevor wir auf dieses große Hoffnungszeichen in der Schar der Heiligen schauen, wollen wir uns zunächst vor Augen führen, was die Kirche über diese göttliche Tugend lehrt. So heißt es in 1817 des Katechismuses: Die Hoffnung ist jene göttliche Tugend, durch die wir uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als unserem Glück sehnen, indem wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Zitat Ende. Die Hoffnung ist die Tugend, die unser Leben auf das Ziel ausrichtet, das wir als Christen sehnsuchtsvoll erwarten, das ewige Leben. In diesem Sinne rufen uns auch die Worte der Heiligen Schrift zu: Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu, so im Hebräerbrief Kapitel 10. Nach dieser grundlegenden Begriffsbestimmung geht der Katechismus zunächst auf die anthropologische Komponente der Hoffnung und die Wirkweise dieser Tugend ein. Unser natürliches Streben nach Glück wird durch die Hoffnung gleichsam emporgehoben in die sehnsuchtsvolle Erwartung der ewigen Glückseligkeit. Hören wir wieder den Weltkatechismus. Die Tugend der Hoffnung entspricht dem Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat. Sie nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln des Menschen beseelen. Sie läutert sie, um sie auf das Himmelreich auszurichten. Sie bewahrt vor Entmutigung, gibt Halt in Verlassenheit. Sie macht das Herz weit in der Erwartung der ewigen Seligkeit. Zitat Ende. Bei der Hoffnung geht es also nicht um eine billige Jenseitsvertröstung des Menschen. Dieser Vorwurf der klassischen Religionskritik eines Karl Marx und eines Ludwig Feuerbach verkennt im Kern das Wesen der Hoffnung. Das Streben nach Glück hat auch im natürlichen Leben, im Diesseits, seine Berechtigung. Keinem Menschen, der in der Nachfolge Christi stehen will, ist es verwehrt, auch das Glück auf Erden zu suchen. Nur bleibt der Christ nicht in diesem Glückstreben stecken. Sein Herz weiß um ein noch viel größeres Glück, um ein Ziel, das alles irdische Glück übersteigt. Hierdurch wird unser irdisches Glückstreben in einen weitaus größeren Raum gestellt. In dieser Hoffnung ruft schon der Psalmist im 18. Psalm, wenn er über Gott lobpreisend sagt: Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen. Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, mein Gott macht meine Finsternis hell. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, meine Knöchel wanken nicht. Zitat Ende. Hoffnung ist alles andere als die Vertröstung auf das Jenseits. Die Hoffnung setzt unser irdisches Glückstreben nur in den richtigen Zusammenhang mit der übernatürlichen Welt. Sie lässt auch dann noch die Sehnsucht nach Glück nicht zum Erlöschen bringen, wenn unser irdisches Leben durch schwere Leiterfahrungen geprüft wird. Der hoffende Mensch sieht klar, dass das Glück dieser Welt längst nicht alles ist. Er braucht sich nicht um seine Zukunft sorgen, weil er sich ganz der Sorge Gottes anvertraut. Diesen Zusammenhang brachte die heilige Edith Stein so zum Ausdruck. Zitat: Gottes Kind sein heißt an Gottes Hand gehen, Gottes Willen nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnungen in Gottes Hand legen, nicht mehr selbst um sich und seine Zukunft sorgen. Darauf beruhen die Freiheit und die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Soweit Edith Stein. Der Schwung, den die Hoffnung verleiht, bewahrt vor Selbstsucht und führt zum Glück der christlichen Liebe, betont der Katechismus. Vor allem an den Heiligen können wir diese schwungvolle Wirkung der Hoffnung ablesen. Gerade sie sind Menschen, die wider aller Hoffnungslosigkeit noch hoffen. Die Heiligen hatten die Fähigkeit, auch im größten Leid durch ihr Wirken Hoffnung zu verbreiten. Auch Edith wies in einer Betrachtung über das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen auf diese Dimension der Hoffnung hin. Hören wir wieder unsere Heilige. In jedem Hungernden, sagt sie, jedem Notleidenden und Kranken sieht Elisabeth den leidenden Heiland. Sie kann nicht anders, als zu ihnen hingehen, ihnen Brot und Kleider reichen, ihre Schmerzen lindern, mögen auch alle sie schelten und verspotten. Da Jesus die Seinen liebte, liebte er sie bis ans Ende. Es war ihm nicht genug, ihnen Brot zu geben. Er gab ihnen sein Herz. Er nahm von ihrem Herzen die Last der Sünde, die Qual der Einsamkeit und Verlassenheit. Auch Elisabeth will mehr schenken als äußere Gaben. Sie küsst die eiternen Wunden, sie schließt die Kinder in die Arme und spielt fröhlich mit ihnen, bis sie alle Not vergessen. In den Seelen der Trostlosen weiß sie Himmelshoffnung zu entzünden. So Edith Stein über die heilige Elisabeth, eine Heilige über eine Heilige. Das ist das Charisma der Heiligen, Hoffnung, Himmelshoffnung wecken. Sie vermögen durch ihre Liebe noch in der größten Trostlosigkeit die Himmelshoffnung zu entzünden. Und auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass es hier nicht um eine billige Jenseitsvertröstung geht. Die Heiligen lebten ja mit den Notleidenden Seite an Seite. Durch ihre liebevolle Zuwendung wurde auch bei Traurigen und Leidenden Hoffnung möglich. Das ist zutiefst die christliche Lebensrealität. In dieser Welt leben, aber mit klarem Blick hin zur zukünftigen Welt. Die Hoffnung hat zudem eine heilsgeschichtliche Dimension. Hören wir wieder den Katechismus. Die christliche Hoffnung übernimmt und erfüllt die Hoffnung des auserwählten Volkes, die ihren Ursprung und ihr Vorbild in der Hoffnung Abrahams hat. Dieser wird durch die Erfüllung der Verheißung Gottes in Isaak überreicht beschenkt und durch die Prüfung des Opfers geläutert. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Zitat Ende. Gerade eine Heilige wie Edith Stein, die aus der jüdischen Tradition kam, wusste um dieses Verbindungsglied zwischen Juden und Christentum. Nach langer Suche entdeckte sie schließlich im Erlösungswerk Jesu Christi die Erfüllung der Hoffnung ihres Volkes und in der Person des Gottmenschen Jesus Christus die Fülle des durch die Propheten verheißenen Heils für Israel und die ganze Welt. Das war der Grund, wieso sie nicht mehr am jüdischen Bekenntnis festhalten konnte. Darum nahm sie den schweren Weg der Konversion auf sich. Dieser Schritt bedeutete für die Familie Stein, insbesondere für die fromme jüdische Mutter Edith, sicher einen schmerzhaften Einschnitt. Edith konnte aber nicht anders, weil sie in Jesus Christus ihren Hoffnungsanker gefunden hatte. Jesus Christus ist also die reale Begründung der Hoffnung. Der Katechismus weist uns in diesem Zusammenhang auf den Hebräerbrief hin. In der Hoffnung haben wir, so heißt es in Hebräer 6, einen sicheren und festen Anker der Seele, der dorthin reicht, wohin Jesus für uns als Vorläufer hineingegangen ist. Der heilige Thomas von Aquin führt hierzu aus: Christus ist für uns in das Innere des Zeltes eingetreten und hat dort unsere Hoffnung festgemacht, fixit. In Christus hat unsere Hoffnung ihren Fixpunkt schlechthin. An ihm sind wir festgemacht. Durch dieses in Christus verankert sein erlangen wir die feste Zuversicht auf das unverlierbare Heil. Diese Verankerung bewahrt uns zugleich davor, uns in Dingen dieser Welt zu verankern. Edith Stein hat mehrmals sehr eindringlich und sicher auch radikal, insbesondere in ihrem Werk über die Mystik des heiligen Johannes vom Kreuz, ihrer Kreuzeswissenschaft, auf diesen Zusammenhang hingewiesen. So verschafft nach ihrer Überzeugung die Hoffnung wie ein Kleid der Seele eine solch lebenssprühende Kraft und Kühnheit. Sie wird so mächtig zu den Gütern des ewigen Lebens emporgetragen, dass ihr im Verhältnis zu dem, was sie hofft, alle Dinge dieser Welt trocken, welk, tot und wertlos vorkommen, wie sie es auch wirklich sind. Hier entblößt und erniedrigt sich die Seele aller weltlichen Trachten und Kleider. Sie hängt auch ihr Herz an nichts mehr und hofft nichts von dem, was in der Welt ist und sein wird, und lebt einzig mit der Hoffnung auf das ewige Leben bekleidet dahin, so Edith Stein. Hier geht es nicht um pessimistische Weltverachtung. Nein, es geht darum, die Annehmlichkeiten der Welt nicht zum Ziel und Endpunkt unseres Strebens zu machen. Kein Wohlstand, kein Besitz, kein beruflicher Erfolg und keine menschliche Beziehung kann unsere Sehnsucht nach dem wahren Glück stillen. Darum geht es unserer Heiligen, um die richtige Relation. Wie oft sind wir ganz verfangen in der Sicherung unseres einmal erreichten Wohlstands? Wie oft klammern wir uns an die Dinge, die uns fernhalten vom eigentlichen Ziel? Die Weltverankerung macht letztlich hoffnungslos, da wir das wahre Ziel aus dem Auge verlieren. So wird das Nachdenken über die christliche Hoffnung zu einer Gewissenserforschung an uns, ob wir unsere Hoffnung wirklich in Christus verankern oder eher in den Dingen, die uns auf Erden das Glück versprechen. Zugleich können an dieser Stelle die Menschen wahren Trost erlangen, die schweres Leid, sei es eine körperliche oder seelische Krankheit, die Armut oder die Geringschätzung ihrer Mitmenschen ertragen müssen. All dies kann ihnen die Hoffnung auf das unverlierbare Heil auf Jesus Christus nicht nehmen. Ganz im Gegenteil, diese Menschen können in ihrer Bedürftigkeit vor Gott die großen Hoffenden sein. Die Hoffnung kann gerade uns, die wir in gesichertem Wohlstand leben, beschämen und anfragen, ob wir überhaupt wirklich Hoffende sind. Hoffnung ist eine sehr anspruchsvolle Tugend, eine Tugend, die eben alles andere als besitzstandswahrend ist. Hoffnung fordert uns auf, unseren Lebensstil von Grund auf zu hinterfragen. Dieser Zusammenhang war sicher ein Grund, der die hochbegabte und für damalige Verhältnisse sehr erfolgreiche Akademikerin Dr. Edith Stein dazu bewog, sich durch die Wahl einer neuen Identität als Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz der Annehmlichkeiten dieser Welt zu entziehen. All der irische Erfolg erschien ihr angesichts der Hoffnung auf das ewige Leben ohne Bedeutung zu sein. Edith fand im radikalen Leben der evangelischen Rätin in Karmel ihre Erfüllung. Ja, ihre Entblößung gipfelte am Ende ihres Lebens sogar im Martyrium, im Opfer ihres Lebens für ihr Volk Israel und für das Volk des neuen Bundes der Kirche. All dies war getragen von einem Leben aus tiefer Hoffnung auf Jesus Christus, dem Fixpunkt aller Hoffnung. Der Katechismus schließt seine Erörterung über die Hoffnung mit dem Blick auf unser Ziel in der ewigen Heimat. Wir dürfen also die Herrlichkeit des Himmels erhoffen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben und seinen Willen tun. In jeder Lage sollen wir hoffen, mit der Gnade Gottes bis zum Ende auszuharren und die Freude des Himmels erlangen. Die von Gott geschenkte ewige Vergeltung der guten Werke, die mit der Gnade Christi getan wurden. Voller Hoffnung betet die Kirche, dass alle Menschen gerettet werden. Sie sehnt sich danach, in der Herrlichkeit des Himmels mit Christus, ihrem Bräutigam, vereint zu sein. Soweit der Katechismus. Christus ist somit die reale Erfüllung unserer Hoffnung. Daher konnte der heilige Augustinus ausrufen, die Hoffnung ist uns in Christus, denn in ihm ist schon erfüllt, was wir als Verheißung erhoffen. Wir Christen dürfen trotz aller Anfechtungen, die das Leben für uns bereithält, immer darauf hoffen, einst bei Jesus Christus zu sein. Aus dieser Hoffnung dürfen wir leben. Gerade dann, wenn unser irdisches Leben als ein großes Kreuz erscheint, dürfen wir hoffen, einst bei Jesus Christus unsere Erfüllung zu finden. Die Hoffnung befähigt uns dazu, nicht zu verzweifeln. Darum schützt sie uns wie eine Waffe im Kampfe. Wir wollen uns daher, um mit Paulus zu sprechen, rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 1. Thessaloniker 5. Bevor wir weiter auf das Leben der heiligen Edith schauen, schlage ich vor, dass wir eine kleine Musikpause einlegen. Schauen wir nun auf das Leben der heiligen Edith, die ihr ganzes Leben nach der Weisung dieses Apostelwortes auf Jesus Christus sich ausrichtete. Edith wurde am 12. Oktober 1891 am Yom Kippur-Fest, dem großen jüdischen Versöhnungstag in Breslau, als jüngstes von 11 Kindern einer streng gläubigen jüdischen Familie geboren. Ihr Geburtstag ist von hoher Symbolkraft. Der höchste jüdische Feiertag ist der Versöhnungstag, der Tag, an dem einst der hohe Priester ins Allerheiligste eintrat und das Versöhnungsopfer für sich und das ganze Volk darbrachte, nachdem der Sündenbock, auf den alle Vergehen des Volkes geladen wurden, in die Wüste hinausgetrieben war. Sie selbst wurde in ihrem Martyrium dem großen Versöhnungsopfer des neuen Bundes Jesus Christus gleichgestaltet. Am Tag ihrer Hinrichtung stimmte sie ganz überein mit dem Geschehen des neuen Versöhnungstages, dem Karfreitag, als der Herr sich am Holz des Kreuzes als Opferlamm für unsere Sünden hingab. So signalisierte bereits der Tag ihrer Geburt ihre eigentliche Sendung. Edith nahm durch ihre Lebenshingabe teil am Erlösungswerk ihres Herrn, den sie nach langem Suchen endlich gefunden hatte. So wurde sie selbst zum Versöhnungsopfer, ja, zum Sühneopfer, in einer Zeit, die voller Verwirrung und Bosheit war. Bereits mit 2 Jahren verlor Edith ihren Vater, der ein Holzgeschäft betrieb. Die tapfere Mutter Auguste Stein übernahm den väterlichen Betrieb und kümmerte sich in aufopfernder Weise um den nötigen Lebensunterhalt ihrer Kinder. Sie war eine vorbildliche und tiefgläubige Frau, der die religiöse Erziehung der Kinder sehr am Herzen lag. Das regelmäßige Gebet, die würdige Feier des Sabbats und häufige Besuche der Breslauer Synagoge gehörten ganz selbstverständlich zum Lebensalltag dieser Familie. Hier unterschied sich die Familie Stein von vielen jüdischen Familien in Deutschland, die oftmals sehr säkularisiert waren und jedweder religiöser Praxis entbehrten. Trotz dieser religiösen Prägung verlor Edith in ihren Jugendjahren ihren jüdischen Kinderglauben. In dieser Phase konnte sie nicht mehr an einen persönlichen Gott glauben. Überhaupt brodelte es in dieser Zeit sehr im Inneren dieser Jugendlichen. Edith wollte auch nicht mehr lernen. So brach sie mit 15 Jahren ihre Schullaufbahn ab, obwohl sie sich ihrer hohen Intelligenz sicher bewusst war. Die Mutter ließ ihr ihrem Wunsch entsprechend die Freiheit. So meldete Edith sich von der Schule ab und ging im Jahre 1906 für einige Zeit zu ihrer älteren Schwester Else nach Hamburg. Else war mit einem Arzt verheiratet und froh über die Hilfe ihrer Schwester bei der Erziehung ihrer Kinder. So wurden aus dem für einige Wochen geplanten Aufenthalt schließlich 10 Monate. In ihren autobiografischen Notizen beschrieb sie, dass ihre Schwester und ihr Mann, Zitat, völlig ungläubig gewesen seien. Religion gab es in diesem Haus überhaupt nicht. Dieses Klima kam ihrer damaligen Stimmungslage entgegen. Zitat, hier habe ich mir das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abgewöhnt. Über meine Zukunft dachte ich nicht nach, aber ich lebte weiter in der Überzeugung, dass mir etwas Großes bestimmt sei. Zitat Ende. Die Ehrlichkeit ihrer Selbsteinschätzung, aber auch ein ungewöhnliches Selbstbewusstsein für einen jungen Menschen, treten in dieser Beschreibung zutage. Zu diesem Zeitpunkt hatte Edith freilich noch nicht die geringste Ahnung davon, zu welch großem Weg Gott sie bestimmt hatte. Nach der Rückkehr aus Hamburg ins Elternhaus packte Edith wieder der Eifer zu lernen. Sie meldete sich am Gymnasium an und bestand im Jahre 1911 als eine der besten ihrer Jahrgangsstufe das Abitur in Breslau. Direkt nach dem Abitur nahm Edith in Breslau das Studium der Germanistik, Geschichte und Psychologie auf. Ab 1913 studierte sie in Göttingen. Der Abschied von der Mutter war sicher eine Zäsur im Leben unserer Heiligen. In Göttingen wandte sich Edith auch der Philosophie zu. In diesem Fach konnte Edith nun ihrer Suche nach der Wahrheit nachgehen. Diese Urfrage des Menschen trieb sie in jener Zeit um. Voller Bewunderung blickte sie zu ihrem Lehrer, dem Philosophen Professor Edmund Husserl, auf. Überhaupt wandte sich Edith immer mehr von den psychologischen Studien ab und hoffte, in der Auseinandersetzung mit den Fragen der Philosophie den Dingen umso mehr auf den Grund gehen zu können. Nun begegnete sie freilich zunächst auf bloß intellektueller Ebene dem Phänomen des Katholizismus in der Gestalt eines weiteren Gelehrten der Universität, Professor Max Scheler. Dieser Mann begeisterte Edith sehr. Ganz anders als der nüchterne Husserl vermochte dieser Lehrer die Schüler in den Bann zu ziehen. Hören wir, wie Edith über diese Begegnung schreibt. Schelers Art aber, geniale Anregungen auszustreuen, ohne ihnen systematisch nachzugehen, hatte etwas Blendendes und Verführerisches. Dazu kam, dass er von lebensnahen Fragen sprach, die jeden persönlich wichtig sind und besonders junge Menschen bewegen, nicht wie Husserl von nüchternen und abstrakten Dingen. Zitat Ende. In diesem Satz wird vieles über den Charakter Ediths deutlich. Sie wollte keine Wissenschaft betreiben, die dem Leben fernsteht, nein, sie forderte die Lebensnähe allen wissenschaftlichen Suchens und Forschens. Noch wichtiger war für ihren weiteren Lebensweg der prägende Eindruck Schelers. Hören wir wieder Edith. Für mich, wie für viele andere, ist in jenen Jahren sein Einfluss weit über das Gebiet der Philosophie hinaus von Bedeutung geworden. Ich weiß nicht, in welchem Jahr Scheler zur katholischen Kirche zurückgekehrt ist. Es kann damals nicht sehr lange zurückgelegen haben. Jedenfalls war es die Zeit, in der er ganz erfüllt war von katholischen Ideen und mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt für sie zu werben verstand. Das war meine erste Berührung mit dieser bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Nicht umsonst wurde uns beständig eingeschärft, dass wir alle Dinge vorurteilsfrei ins Auge fassen, alle Scheuklappen abwerfen sollten. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen. Und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung aufblickte, lebten darin. Sie mussten zumindest eines ernsten Nachdenkens wert sein. Zitat Ende. Wie so oft in der Kirchengeschichte war hier das Beispiel eines gläubigen Menschen der erste Schlüssel, der die Tür zum Glauben öffnet. Diese Schilderung zeigt uns deutlich, wie wertvoll unser Beispiel im Alltag, sei es in der Familie, im Beruf oder in der Freizeit sein kann. Wenn Menschen spüren, dass der Glaube etwas Gutes in einem bewirkt, kann durchaus ein Interesse dafür geweckt werden, der Frage nach dem Glauben nachzugehen. Genau dies hat Professor Scheler bei der jungen Studentin bewirkt. Diese universitäre Begegnung ist der zaghafte Beginn einer großen Bekehrungsgeschichte, der Geschichte der Patronin Europas, Edith Stein.
Das war Teil 1 der Betrachtungen zum Leben der heiligen Edith Stein und wie sie die Tugend der Hoffnung lebt. Morgen dann Teil 2 mit dem Ausschnitt aus dem Buch von Markus Bühning, den wir heute in dieser Sendung gehört haben. Markus Bühnings Buch Ermunterung zur Heiligkeit, die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen. Und heute also Teil 1 zur Hoffnung bei der heiligen Edith Stein. Morgen dann geht es weiter mit ihrem bewegten, heiligmäßigen Leben. Seien Sie da also wieder dabei, morgen um 16.30 Uhr im Katechismus mit Markus Bühning zu Edith Stein. Mit Markus Bühning. Ermunterung zur Heiligkeit ist nicht sein einziges Buch, erschienen im FE Medien Verlag. Nähere Angaben zu den weiteren Büchern von ihm im Infofeld zur Sendung auf horeb.org bzw. bei unserem Hörerservice. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen weiterhin viel Freude hier im Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen.